Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Interview.
Die EU kennt Krise, so viel ist klar. Finanzkrise, Wirtschaftskrise, Bankenkrise, Flüchtlingskrise. Aber die Frage ist, kann die EU auch Krise und daraus etwas lernen? Oder führen diese Krisensituationen Europa doch dann immer eher auseinander als zusammen? Darüber will ich mit unserem Korrespondenten in Brüssel sprechen, mit Peter Kapern, der einen guten Überblick auf diese Fragen hat. Und wir machen das natürlich nicht einfach so heute, weil wir Lust darauf hatten, sondern weil einige krisenhafte Themen natürlich gerade beim EU-Gipfel verhandelt werden. Und über die sprechen wir auch. Guten Abend, Herr Kapern.
Guten Abend nach Berlin.
Große Krise natürlich, Corona. Und darin steckt ja irgendwie auch eine kleine weitere Krise. Der EU-Haushalt und Corona-Hilfsfonds, die wurden zuletzt ja blockiert durch Polen und Ungarn, weil die wiederum nicht akzeptieren möchten, dass die EU Gelder kürzt bei Verstößen gegen rechtsstaatliche Grundsätze. Konnte man diese kleine Krise, dieses Unverständnis denn bislang schon lösen?
Nein, bislang noch nicht. Und das hat einen ganz einfachen Grund. Dieser Tagesordnungspunkt war einfach noch nicht dran. Darüber ist noch nicht gesprochen worden. Das hatte ja einen ziemlich langen Vorlauf, Polen und Ungarn. Sie haben es völlig korrekt gesagt, haben ihr Veto eingelegt gegen Haushalt und gegen das Corona-Hilfspaket. Insgesamt 1,8 Billionen Euro stark. Im Visier hatten sie eigentlich etwas völlig anderes, nämlich den sogenannten Rechtsstaatsmechanismus, den sie ja auch völlig perfekt beschrieben haben. Den konnten sie aber nicht aufhalten, weil dafür einfach nur eine qualifizierte Mehrheit der Mitgliedstaaten nötig war. Und diese qualifizierte Mehrheit hatte es gegeben, deshalb also dieses Doppelveto. Die deutsche Ratspräsidentschaft hat nun über Wochen wirklich, das kann man sagen, fieberhaft versucht, da irgendwie zu vermitteln. Und es scheint ihr gelungen zu sein. Jedenfalls kamen heute Mateusz Morawiecki und Viktor Orban, die beiden Regierungschefs aus Warschau und Budapest, sehr zufrieden zum Gipfel und sagt, ja, wir sind nur noch Millimeter von einem Kompromiss entfernt. Was noch fehlt, ist das Nicken von Mark Rutte, des niederländischen Ministerpräsidenten, denn der war der härteste Verfechter dieses Rechtsstaatsmechanismus. Und nun muss der auch noch zu der Überzeugung gebracht werden, und ich glaube, dass das gelingt, dass diese politische Erklärung, die Polen und Ungarn mit auf den Weg bekommen und die keine rechtsbindende Kraft hat, dass diese politische Erklärung nicht den Rechtsstaatsmechanismus konterkariert. Mhm. Und wenn alle 27 dann gemeinsam zu diesem Ergebnis kommen, dann kann heute Abend das Paket noch durchgewunken werden. Rechtsstaatsmechanismus, 7-Jahres-Haushalt und Covid-Wiederaufbaufonds.
Das klingt ja dann fast ein bisschen nach in der Krise zusammenreißen. Krise als Chance ist vielleicht so ein Kalenderspruchsatz. Aber kann man das in diesem Fall sagen, dass ja man angesichts einer großen Krise da vielleicht ein bisschen kompromissbereiter ist, als man es vorher war?
Also der Europäischen Union hat man ja eigentlich noch nie mangelnde Kompromissbereitschaft vorgeworfen, sondern der Vorwurf lautete ja in der Regel, dass an Kompromissen so lange gearbeitet wird, bis von der ursprünglichen Idee nichts mehr übrig ist, weil eben der Kompromiss her muss. Das war ja eigentlich immer der Vorwurf. Aber die Europäische Union hat in diesem Jahr eine steile Lernkurve hingelegt. Schauen wir doch nochmal zurück. Im März, da fielen die Grenzen. Da machte jeder, was er wollte, um seinen Bestand an Mund-Nasen-Masken an Ärztekitteln, an Beatmungsgeräten zu schützen. Da wurden Exportverbote verhängt, jeder gegen jeden. Das war hier die Situation, als Corona so richtig Fahrt aufnahm im Frühjahr. Und jetzt schauen wir uns das an, wie sie zusammenarbeiten bei der Bewältigung der zweiten Welle, wie sie zusammenarbeiten bei der Zulassung der Verteilung des Impfstoffes. Das ist eine völlig andere EU. Die Wirtschaft war von der Corona-Krise so stark niedergeschlagen, dass da einige Länder, allen voran Deutschland und die Niederlande, vollständig über ihren Schatten gesprungen sind und zugelassen haben, es sogar für richtig befunden haben, dass die Europäische Union erstmals einen gigantischen Schuldenberg, jedenfalls 750 Milliarden Euro an Schulden auftürmt, damit jetzt die wirtschaftliche Kluft zwischen dem wohlhabenden Norden und dem armen Süden durch die Corona-Wirtschaftskrise nicht noch größer wird. Auch das ein Meilenstein in der EU-Geschichte. Und wenn es jetzt noch gelingen sollte, diesen Rechtsstaatsmechanismus zu implantieren in das EU-Recht, der kein allgemeines Heilmittel ist gegen Versuche autoritärer Regierungschefs in die Unabhängigkeit von Medien oder Kultur oder Wissenschaft einzugreifen, sondern wirklich nur die EU-Budgets schützen soll vor Korruption und Missbrauch, wenn der auch noch implantiert wird, ich glaube, dann hat die EU dieses Jahr einen riesigen Schritt vorwärts gemacht. Und ich darf das mal anmerken, ganz wesentlich durch die deutsche Ratspräsidentschaft.
Also Krise als Chance, da auf jeden Fall schon ein relativ klares Ja, was Sie da einschätzen. Gibt es auch Stimmen, die Sie hören, die sagen, wir haben aber eine Chance verpasst, man hätte ja das noch besser nutzen können, gemeinsamer kommunizieren, oder läuft das wirklich schon sehr zur Zufriedenheit?
Gegenfrage, kennen Sie einen einzigen politischen Prozess, an dessen Ende es keine Einwände mehr gibt, keine Bedenken und vor allem keinen Hinweis darauf, dass man es noch besser hätte machen können? Natürlich gibt es diese Bemerkungen. Auch heute wieder im Europaparlament über diesen Kompromiss, der da mit Ungarn und Polen gefunden worden ist. Der führt ja dazu, dass jetzt erst noch einmal etwa anderthalb, zwei Jahre lang der Europäische Gerichtshof sich diesen Rechtsstaatsmechanismus anschaut. Und in der Zeit wird der Rechtsstaatsmechanismus von der Kommission nicht eingesetzt. Polen und Ungarn haben anderthalb bis zwei Jahre Zeit gewonnen mit dem, was sie da so treiben, sagen manche Abgeordnete im Europaparlament. Trotzdem würden sie, denke ich, keinesfalls ihr Veto gegen einen solchen Kompromiss einlegen.
Die EU und die Krise als Chance, das waren Einschätzungen von Peter Kapern. Vielen Dank.